ARD.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Jochen Marmit. Grüße Sie. Heute geht's um Joghurt, Sommerregen und Wasser auf einem Jupitermond. Was das nun alles verbindet, sind Bakterien. Die Mikrobe ist nämlich weit mehr als nur die Zutat für eben Joghurt, Salami oder Sauerkraut. Sie sitzt in unseren Zellen und sie funkt bei unseren Stimmungen dazwischen, entscheidet vielleicht sogar mit, ob wir heute Lust auf Sport haben oder lieber dann auf dem Sofa bleiben und den Fernseher anschalten. Es gibt auch Hinweise, dass das Mikrobiom, unsere Darmflora, sich auf alle möglichen Lebensbereiche und sogar unsere Psyche auswirken kann. Und wo kommt das alles her? Vielleicht finden wir Antworten auf dem Jupitermond Europa. Da haben wir den Kreis wieder geschlossen. Mit unserem Autor heute, Peter Wohlleben, der nicht nur Autor, sondern natürlich auch Förster ist. Er will uns ein wenig die unsichtbare Welt der kleinen Racker sichtbarer machen und uns tatsächlich auch noch überzeugen, dass diese winzigen Mitbewohner sogar das Wetter machen und uns beim Klimaschutz helfen können. Spannende Fragen heute bei Fragen an den Autor bei SR Kultur an Peter Wohlleben, den ich in der Eifel begrüße. Guten Morgen, Herr Wohlleben.
Guten Morgen, Herr Marmit.
Herr Wohlleben, können Sie nachvollziehen, dass auch bestimmt bei einigen Hörerinnen und Hörern beim Begriff Bakterien erstmal eine Abwehrreaktion einsetzt?
Ja, also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Das hängt aber mit der Geschichte der Erforschung zusammen. Bakterien kennt man ja noch nicht so schrecklich lange, weil sie halt sehr, sehr klein sind. Nur mal als Vergleich. Für ein Bakterium ist ein Blatt von einer Buche so groß wie für uns die Schweiz. Also die sind wirklich sehr klein. Und man hat sich dann zuerst logischerweise auf krankmachende Bakterien spezialisiert. Also Robert Koch zum Beispiel mit der Erforschung der Tuberkulose. Und das ist so hängen geblieben. Ne? Obwohl wir mittlerweile wissen, dass das nur ein ganz kleiner Ausschnitt des Bakterienspektrums ist und die unverzichtbar sind für alles Leben auf der Erde.
Wie viel Prozent kennen wir? Kann man das irgendwie schon mal quantifizieren?
Also so ganz, ganz grob würde man schätzen können, so 0,01%. Also es sind 20.000 Bakterienarten beschrieben von geschätzt, man weiß es gar nicht so genau, 1 Milliarde, vielleicht auch mehrere Milliarden Arten.
Also gut wie nichts.
So gut wie nichts. Nee, also wenn man weiß, das sind die wichtigsten Lebewesen überhaupt auf diesem Planeten, dann wissen wir über das Leben an sich recht wenig.
Sie sagen, Bakterien sind ja nicht nur in uns, an uns, um uns herum, sondern Sie sagen auch, Herr Wohlleben, Bakterien, wir Menschen sind auch Bakterienträger.
Ja, richtig. Dass man das übersieht, das liegt daran, dass Wissenschaft Zellbestandteile häufig als Maschine deklariert. Also die Mitochondrien zum Beispiel, das sind Zellkraftwerke, da sind bis zu 100.000 Stück in einer Zelle drin und organisieren unseren Treibstoff. Und in Wirklichkeit sind das Bakterien, die da vor Urzeiten reingeschlüpft sind. Da gibt's auch noch wildlebende Verwandte von denen. Und die bestimmen, wann zum Beispiel, wie viel Puste wir haben beim Sport. Die bestimmen übrigens auch, wie wir altern, wann Zellen dann den Zelltod sterben. Also das entscheiden alles diese kleinen Knilche darin. Und wir beschreiben sie als Kraftwerke und denken, das ist so eine Art Maschinenbestandteil von uns.
Dabei sind wir auch Bakterien, wenn man jetzt eigentlich die Zellen nimmt und wenn das alles von Bakterien bestimmt wird. Wir sind ein großes Bakterium, kann man das sagen?
Naja, das muss auch, wir sind ein Bakterienraumschiff. Also Bakterien mögen es ja gerne feucht. Also auf trockenen Oberflächen können die praktisch nicht überleben. Und ursprünglich sind die eben in den Meeren gestartet und haben sich dann so eine Art Landraumschiff gebastelt. Und eines davon sind wir. Jetzt könnte man auch sagen, ja, dann sind wir ja fremdbestimmt. Aber Sie haben schon zu Recht gesagt, wir sind Bakterien. Wir haben ja auch andere Körperzellen, die frei umher vagabundieren. Zum Beispiel die weißen Blutkörperchen, die dann irgendwelche anderen Eindringlinge fressen. Also sie sind wirklich autonom unterwegs. Und da würden wir auch nicht sagen, die gehören ja gar nicht zu unserem Körper. Die sind ja nicht festgewachsen. Und so ähnlich sollten wir vielleicht auch Bakterien betrachten. Die sind überall drin, ziehen überall an den Fäden mit. Und letztendlich ist das ein großes Orchester, was dann insgesamt zu dem Bild führt, was wir von uns selber haben. Nämlich, dass wir sagen, das bin ich.
Wenn ich jetzt weiß, wie das alles funktioniert, habe sozusagen die Bakterien verstanden und in der Hand, ist das dann auch Ihre Hoffnung, wenn diese Wunderwesen weiter erforscht werden, dass wir eigentlich irgendwann unsterblich werden?
Nee, das ist nicht meine Hoffnung, das fände ich einen ganz schrecklichen Gedanken, ehrlich gesagt. Wir müssen von diesem Planeten abtreten, weil wir einfach individuell zu viele Ressourcen verbrauchen. Und wenn wir das unendlich leben würden, dann gäbe es keine nächsten Generationen. Das ist ja der Sinn des Todes, dass andere auch mal ans Ruder kommen. Also das wissen übrigens Bakterien auch zu verhindern. Also die haben kein Interesse daran, dass dieses Raumschiff unendlich lange auf dieser kleinen Kugel hier umher hüpft.
Aber doch haben Sie Hoffnung, um diese Wunderwesen weiter zu erforschen, denn Sie können, und da schreiben Sie in Ihrem Buch drüber, beispielsweise ja, auf den Klimawandel Einfluss nehmen.
Ja, das haben sie. Also die Bakterien haben ein großes Interesse daran, Bedingungen stabil zu halten. Jetzt kann man übrigens, vielleicht müssen wir den kleinen Sprung auch noch machen, Bakterien wird mittlerweile in universitärer Forschung sogar ein Bewusstsein zugesprochen. Also die können zum Beispiel jagen wie ein Wolfsrudel, sprechen sich ab und so weiter und so fort. Und diese Bakterien haben kein Interesse daran, dass sich Bedingungen zum Beispiel für Pflanzen ändern, in denen die ja auch drin hocken. Und deswegen gestalten die tatsächlich das lokale Klima mit und übrigens sogar das globale, indem sie dabei helfen, Wolken zu produzieren, diese Wolken auch abzumelken. Das sind spezielle Bakterien, die von Bäumen aufsteigen und oben in den Wolken, in diesem Eisnebel, das ist ja dieser Wasserdampf, der ist teilweise minus 40 Grad kalt, aber in diesen etwas wärmeren Wolken bis minus 15 Grad, da sind es hauptsächlich Bakterien, die aus dem Wasserdampf Schneeflocken gefrieren lassen und dann als Regentropfen wieder runterfallen. Nur mal als kleiner Hinweis, in einem Milliliter Wolkenwasser sind bis zu 1000 Bakterien drin.
Also ein Bereich, den wir noch genauer anschauen. Mit Peter Wohlleben hier bei Fragen an den Autor. SR Kultur haben Sie eingeschaltet. Und da sind wir beim Autor natürlich auch bei der Frage, Herr Wohlleben. Man kennt Sie doch nun eher als jemand, der mit Wald zu tun hat, als Förster, als jemand, der auch die Waldakademie mit Waldwissen gegründet hat. Und das geheime Leben der Bäume ist eines Ihrer Bücher, ein ganz großer Erfolg. Wie kommt jemand wie Sie auf die Idee, sich mit diesen kleinen Wunderwesen zu beschäftigen? Sagen Sie doch mal ganz kurz, was Sie auf diesen Weg gebracht hat.
Ja, also es ging schon als kleines Kind los. Also ich habe in dem alten Mikroskop meiner Mutter, die in einem Krankenhaus im Labor gearbeitet hat, mich schon mit Einzellern beschäftigt und habe Forstwirtschaft deswegen studiert, weil ich dachte, Förster, das ist sowas wie Wildhüter in Kenia, nur auf Deutsch. Und dass ein Förster eher ein Holzproduzent ist, das war mir gar nicht klar. Ich habe aber trotzdem weiter geforscht und mich mit Wissenschaft auseinandergesetzt, Studien gelesen und bin auch als Förster immer wieder über Bakterien gestolpert. Bakterien zum Beispiel, die Bäumen helfen, sich an Strategien zu erinnern. Also Bakterien können Gene lesen, wie wir Bücher, und helfen ihren großen Kumpels, wenn die selber nicht auf die guten Ideen kommen, wie man zum Beispiel mit dem Klimawandel umgeht, helfen denen auf die Sprünge. Also ich bin immer wieder über Bakterien gestolpert und irgendwann habe ich erfahren, dass es diese Endosymbiontentheorie gibt, also dass Bakterien in Einzeller geschlüpft sind und dann mitgewirkt haben, Mehrzeller zu bauen. Da habe ich gedacht, Mensch, wir sehen das eigentlich alles völlig verkehrt, das ganze Leben. Ne? Also der Mensch, Krone der Schöpfung, dann kommen höhere Tiere, niedere Tiere, höhere Pflanzen, niedere Pflanzen. Und ganz unten auf der Leiter kommen, ich sage mal in Anführungszeichen despektierlich, die Allerdümmsten, weil sie ja so klein sind, ne? Die haben ja kein Gehirn, die haben nur eine Zelle, das sind die Bakterien. Und die Geschichte muss umgeschrieben werden und daran habe ich mich versucht.
Sie haben in Ihrem Buch darüber geschrieben, dass das eigentlich umgekehrt alles begonnen hat. Also kurz zusammengefasst, irgendwie aus dem Weltraum, ja, aus dem Großen, kamen die Bakterien, haben unseren Planeten mehr oder weniger erschaffen, im Sinne des Lebenserschaffens. Und seitdem hat das Ganze seinen Lauf genommen. Kann man es so zusammenfassen?
Ja, ganz klar würde ich es so aufdröseln. Also ganz sicher ist man nicht, ob das Leben aus dem Weltall kam, aber es spricht vieles dafür, dass es so sein könnte. Also es gab mal eine Überschrift von einem Astrobiologen, der, ich glaube, TU Berlin war es, der gesagt hat, möglicherweise sind wir alle Marsianer. Finde ich sehr schön, den Gedanken. Und dann, ja, da ging es weiter. Also irgendwann schwammen diese, relativ früh übrigens, schon so nach 300 Millionen Jahre nach Entstehung der Erde, wo man dachte, da kann die eigentlich noch kein Leben getragen haben. Da gibt es schon erste Nachweise von solchen Einzellern. Und so ungefähr vor 2,7 Milliarden Jahren sind so ein paar Bakterien, die sind ja unheimlich findig, die hatten anscheinend Langeweile und haben gedacht, Mensch, wir produzieren mal Giftgas. Und haben tatsächlich in rauen Mengen Giftgas produziert und dabei fast alles Leben auf der Erde umgebracht. Und dieses Giftgas heißt Sauerstoff. Und dann musste sich eben alles, das meiste Leben auf Sauerstoff umstellen. Übrigens ist dabei ganz nebenbei der Himmel erst blau geworden. Der war vorher orange. Der war voller Methan, das die Atmosphäre. Und durch den Sauerstoff wurde das Methan abgebaut. Und deswegen haben wir einen blauen Himmel. Also immer, wenn Sie zum Himmel raufschauen und sagen, ach, ist der schön blau, denken Sie an die Bakterien, denen haben wir das zu verdanken.
Das heißt, die Bakterien schweben über uns und schauen sich an, was wir alles für Unsinn treiben. Oder auch Gutes natürlich.
Die sind eigentlich überall. Also denen kann man quasi gar nicht entkommen. Selbst in 5 Kilometer Tiefe in der Erde sitzen immer noch Bakterien. Sitzen auf allen Oberflächen. Sie schweben in der Luft. Also pro Kubikmeter können das auch locker mehrere 10.000 sein, die da umher trudeln. Also sie sind überall. Und die allermeisten sind entweder neutral, also zumindest von denen, die wir kennen, oder tun uns sogar gut. Also man sollte für die kleinen Kerle nicht mal eine Lanze brechen, weil die ermöglichen uns wirklich im Wortsinne all das, wovon wir abhängen.
Inge Käufer hat eine Frage geschickt. Vielen Dank dafür an Peter Wohlleben, der heute zu Gast ist hier bei SR Kultur. Fragen an den Autor. Sie schreibt, in Kitas wird dank zahlreicher Vorschriften und Gesetze Hygiene großgeschrieben. Also auch der Kampf gegen Bakterien. Man soll die Kinder ja schützen. Was ist davon zu halten?
Naja, also sagen wir mal so. Es ist immer die Frage, was ist wirklich Dreck, wogegen sollte man vorgehen? Wenn es um Krankheitserreger geht, dann ist vollkommen klar, da sollte man mit Seife und Desinfektionsmitteln vorgehen. Wenn es um in Anführungszeichen Dreck geht, also zum Beispiel Erde, in denen die Kinder gespielt haben, ne, wenn sie Stöckchen angefasst haben im Wald, zum Beispiel im Waldkindergarten, dann müssten sie sich nicht jedes Mal die Hände waschen, weil auf der Haut sitzen eben viele Bakterien, die haben es besonders schwer. Haut ist wirklich eigentlich Horror für Bakterien, die ist relativ trocken, ne, das mögen Bakterien eigentlich gar nicht so gerne. Und da sitzt sozusagen unsere erste Wachschicht, ne, Schutzschicht an Bakterien, die sogar mit sowas wie Pfeil und Bogen fremde Keime bekämpft. Also die ackern und rackern, die helfen übrigens sogar bei der Wundheilung, indem sie bestimmte Substanzen bilden, die Wunden schneller heilen lassen. Und wenn man das alles wegdesinfiziert, dann macht man es manchmal tatsächlich noch schlimmer.
Wo ist die Grenze? Also kann man sagen, es gibt vielleicht eine Regelmäßigkeit oder nach den einzelnen Fällen, ist ja auch schwierig im Alltag dann umzusetzen, die Kinder beispielsweise hinzubringen, ein anderes Bewusstsein auch zu bekommen gegenüber den Bakterien.
Ja, genau. Also man sollte sich einfach gut überlegen, was will ich da eigentlich abwaschen? Also eine Seife ist ja sowas wie ein Antibiotikum. Ne, das soll ja Bakterien töten. Und wenn man sehr vielen Leuten die Hände schüttelt, nach der Toilette, das sind alles sinnvolle Sachen. Ne? Aber wenn zum Beispiel die Hände mal ein bisschen klebrig sind, weil man einen saftigen Pfirsich gegessen hat, das kann man mit Wasser abwaschen. Wasser macht den Bakterien nichts. Also die können sich teilweise an der Haut festkleben, so fest wie mit Sekundenkleber. Also die sind schon ziemlich fest angesiedelt. Aber gegen Seife können die nichts ausrichten. Also das sollte man sich ja immer gut überlegen. Und dazu kann man die Kinder ja erziehen, dass man sagt, überleg mal, was möchtest du da eigentlich beseitigen? Ist das wirklich ein Hygieneproblem oder ist es nur, dass ich die Hände sauber bekommen möchte? Also weil ich zum Beispiel im Matsch gewühlt habe, dann reicht erstmal klares Wasser.
Ich reiche jetzt mal die Frage nach, anstelle vieler, die wahrscheinlich auch Desinfektionsmittel und ähnlichere seit Corona spätestens nehmen, um die Hände dann noch intensiver zu desinfizieren. Ist das dann der Schritt zu weit?
Ja, also das kann man nur noch mal wiederholen. Also wenn es um Kontakte mit vielen Menschen geht, gerade in der Saison, wenn eben Krankheiten zirkulieren, da macht das schon Sinn. Ne? Aber wenn es eben Dinge sind, die gar nichts damit zu tun haben, also wo es gar nicht um Krankheitserreger geht, sondern einfach nur um in Anführungszeichen Schmutz, da muss es dann tatsächlich nicht immer direkt Alkohol sein oder Seife, sondern da reicht in vielen Fällen Wasser. Also das bedeutet halt, dass man im Alltag ein bisschen nachdenken muss, was man da eigentlich macht. Aber die Haut wird einem danken. Ja, das kennen ja viele Leute, wenn man sich sehr häufig die Hände wäscht. Man entfettet ja auch die Haut, die wird trockener. Aber die vielen anderen Probleme, die damit einhergehen, Hautunreinheiten und so weiter, das kann dann tatsächlich häufig daran liegen, dass wir unsere Wachhunde auf der Haut, so nenne ich sie mal, diese Bakterienmannschaft, immer wieder dezimieren.
Ihre Frage an Peter Wohlleben, der ist heute zu Gast hier bei SR Kulturfragen an den Autor. Bakterien, die heimlichen Helden, wie sie uns Menschen prägen und die Natur beeinflussen. Das ist das Buch, um das sich hier alles dreht. Und Walter Bachmann aus Neunkirchen hat eine Frage geschickt, die nochmal so ein klein bisschen zurückgeht auf das große Ganze, Herr Wohlleben. Er möchte ganz gerne wissen, ob es eine Evolution der Bakterien gibt.
Ja, die gibt es und zwar ganz anders als bei uns. Also bei uns ist ja Evolution durch Mutation, das heißt sexuelle Vermehrung und dann werden Gene neu gemischt und dann kommt irgendwas raus, was passt oder eben auch nicht. Und bei Bakterien ist es so, die machen den ganzen Quatsch gar nicht mit. sexuelle Vermehrung, pappelapapp, die teilen sich, dann hätten wir ja einen Klon. Also das wäre genetisch ja 100% identisch. Da gäbe es ja gar keine Evolution. Nee, Bakterien machen das ganz anders. Die schnipseln, während sie leben, in ihren Genen rum. Also das ist wirklich total verrückt. Das kann sonst niemand. Die haben auch diese Genschere, CRISPR-Cas, also wo die Gentechnik drauf basiert, das haben Bakterien erfunden, schon vor Milliarden Jahren. Und die, wenn die irgendwas finden, irgendwelche Gene in der Landschaft von toten Tieren oder Pflanzen und denken, ach, kann ich brauchen, bauen die sich das einfach ein. Wenn sich zwei Bakterien treffen und ein Bakterium hat irgendwas Besonderes an Bord in seinen Genen, dann können die das auch tauschen. Dann bilden die so kleine Brücken und dann tauschen die Gene aus. Also die brauchen sich dazu gar nicht zu vermehren oder fortzupflanzen. Das machen die quasi im laufenden Betrieb und können sich dadurch irre anpassen. Und wenn man weiß, dass Bakterien eben seit, ja, so also mehr als 4 Milliarden Jahren schon unterwegs sind und sich teilweise alle 20 Minuten teilen, also wie schnell die unterwegs sind, da kann man sich vorstellen, wie gut und wie rasant die sich anpassen und dass sie eben schon alles Mögliche ausprobiert haben. Also es sind die Lebewesen, die evolutionär gesehen die längste Entwicklungsgeschichte haben und deswegen ist eben die Vielfalt so groß und deswegen haben die solche erstaunlichen Dinge zustande gebracht, wie zum Beispiel Pflanzen und Tiere.
Peter Wohlleben, heute zu Gast bei Fragen an den Autor. Eine weitere Frage.
Haben Bakterien, die bekanntlich über kein Nervensystem verfügen und auch keinen Schmerz empfinden, ein Bewusstsein?
Ja, also Bewusstsein wird ihnen mittlerweile zugesprochen. Also alles Bewusstsein ist ja ganz schwer zu definieren. Für den Menschen übrigens auch. Ne? Also da gibt es gar keine klare Definition. Aber wenn wir eine klare Definition fassen, zum Beispiel Körperbewusstsein, wo endet mein Körper, wo beginnt die Umwelt und so weiter, dann das geht auch um Dinge wie Kommunikation, wie die Verarbeitung von Erfahrung und so weiter. Das können Bakterien auch alles. Und mit dem Schmerzempfinden wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Die Zeitschrift Nature, das ist ja die größte Wissenschaftszeitschrift der Welt, hat 2017 schon von einer kopernikanischen Wende in der Biologie gesprochen. Wir haben immer auf die Hardware geguckt. Also ganz grob 1,5 Kilo Protein auf dem Hals, so wie uns Menschen, das ist intelligent, das ist erfindungsfähig und alles andere abgestuft immer weniger. Und bei den ganz Kleinen kann ja nicht viel ticken. Da ist man leider extrem vorsichtig geworden in der Wissenschaft. Ich nenne mal ein Beispiel. An Einzellern, das sind allerdings etwas größere, Schleimpilze sind das, das sind aber auch, ist eine einzige Zelle, da wird erforscht, wie unser Gehirn funktioniert, weil die machen das offenbar sehr, sehr ähnlich. Wir wissen bis heute nicht, wie bei uns ein Gedanke entsteht. Wir wissen bis heute nicht, wie wir uns etwas merken. Aber die Prozesse, die man bei Schleimpilzen beobachtet, die sind teilweise fast identisch wie bei uns im Gehirn. Also es kommt eben nicht so sehr auf die Hardware an, sondern auf das Ergebnis. Und das ist bei Einzellern verblüffend ähnlich.
Ich stelle mir gerade vor, wenn ich jetzt sage, jemandem sage, dass der Gedankenvorgang einem Schleimpilz ähnelt, dann klingt das erstmal ziemlich schlecht, aber eigentlich ist es gut, oder?
Das ist gut. Also diese Schleimpilze kann man übrigens auch im Internet bestellen. Also die TU München, die macht sogar regelrechte Schleimpilztage. Aber das kann man sich auch für zu Hause bestellen, so ein Viech. Da kriegt man so ein Schnippel Papier, kann das in ein Glas legen mit ein bisschen angefeuchtetem Backpapier, ein paar Haferflocken dazu, darauf stehen die nämlich, und dann kann man die in Zeitlupe, also es geht ganz, ganz langsam, loslegen sehen. Also immer, wenn man schaut, sind die schon ein bisschen weiter. Und wenn man das mit einem Handy filmt, dann kann man denen sogar beim Denken zugucken. Das ist total irre. Da entsteht nämlich so ein Wellenmuster, das sieht man dann in diesen Zeitrafferaufnahmen. Und genauso so ein Wellenmuster entsteht bei uns im Gehirn, das sieht man im MRT, wenn wir denken. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, wie es funktioniert, aber die Prozesse, diese Wellenbewegung und so weiter, die sind bei diesen Schleimpilzen fast identisch.
Wo wir gerade beim Thema Bewusstsein und Bakterien sind, Thomas Lübbe aus Köln hätte noch eine Nachfrage, auch in Sachen Bewusstsein. Bakterien machen heldenhafte Dinge, sind niemals allein. Was ist denn über den inneren Antrieb, also die Motivation der Bakterien, bisher bekannt?
Also dazu ist recht wenig bekannt. Das Problem ist ja, wir können mit denen nicht kommunizieren. Also man kann mittlerweile sogar so eine Art Intelligenztest für die kleinen Knilche basteln. Das hat ein israelisches Team gemacht. Also Intelligenztest ist bei denen natürlich nicht Multiple Choice oder so, sondern die kriegen eine trockene Glasplatte. Und Trockenheit und glatt, das ist für die der Horror. Und dann sieht man, wie die sich aufteilen, wie bestimmte Aufgaben verteilen. Also das heißt, die denken, das ist mittlerweile gesichert, dass Bakterien denken können, die denken, denken in einzeln und führen die Ergebnisse nachher alle zusammen und dann schaffen die es tatsächlich, die bilden dabei wunderschöne Blumenmuster, diese Glasplatte zu überqueren. Also solche Dinge kann man schon nachvollziehen, aber was im Inneren vorgeht, das wissen wir ja selbst für uns Menschen noch nicht richtig zu erklären. Also das ist bei Bakterien noch nicht erforscht.
Thomas Lüber hat noch als Nachfrage weitere. Warum machen Bakterien aus unserer Sicht nicht nur nützliche Dinge?
Naja, also das machen wir ja auch nicht. Also wenn man schaut, was wir in Bezug auf die Umwelt oder auch auf andere Tierarten machen, da würden viele Tierarten sagen, Mensch, Menschen sind schädlich, ne, für uns. Und so ist das bei Bakterien auch. Wir laufen für fremde Bakterien, die nicht zu unserem Körper gehören, diese Krankheitserreger, laufen wir ja wie gefüllte Warenhäuser herum. Ne? Also voller leckerer Dinge, die Bakterien gebrauchen können. Und dann organisieren die sich eben und versuchen uns anzugreifen und sich ihren Teil davon zu nehmen, obwohl der denen gar nicht gehört. Also das gehört halt auch dazu. Es ist halt wie bei, nehmen wir mal einfach Tiere. Wenn wir die Gruppe der Tiere nehmen, da gibt es von der Zecke bis zum Blauwal, gibt es ja alles Mögliche und wir finden die auch nicht alle cool. Und so ist es bei Bakterien, die ja noch viel, viel mehr Arten haben, eben auch. Da gibt es eine Fraktion, die sich ungefragt einfach was nimmt.
Die auszusortieren, das ist wiederum auch Aufgabe der Bakterien, die bei uns prägend sind. So habe ich Ihr Buch auch verstanden, weil wir eben besiedelt sind von Geburt an. Und es geht eigentlich darum, dieses Raumschiff, wie Sie es vorhin genannt haben, dieses Bakterienraumschiff jetzt nicht scheitern zu lassen, sondern man will ja, dass es weiterfliegt erstmal. Zwar nicht unendlich, haben wir auch schon gelernt, aber dann doch eine gewisse Zeit lang und sich weiterentwickelt. Ist das ein ständiger, stetiger Kampf?
Ja, also wir sind ja nicht wie ein offenes Buch, sondern wie ein offener Jahrmarkt. Also wir schauen unsere Augen, unsere Nase, unser Mund, das sind ja alles Schleimhäute, die offen sind. Auch wenn wir zwar jetzt gerade sprechen, atmen wir ja Bakterien ein. Also sind alles Einfallstore und dann rutschen eben ungesunde Bakterien schon mit rein. Ne? Und das ist tatsächlich ein ständiger Kampf, der man übrigens auch unterstützen kann. Wir haben zum Beispiel Mundbakterien, die sind gut. Ne? Viele, viele Bakterien sind sehr, sehr gut. Und manche sind halt schlecht. Die verursachen zum Beispiel Parodontose, also Zahnfleischentzündung, sowas. Das ist übrigens mit ursächlich für viele Herzinfarkte und Schlaganfälle. Also die sind tatsächlich auf solche bakteriellen Entzündungen im Mund zurückzuführen. Und den Kerlen würde man mal gern eins aufs Dach geben. Das machen wir auch morgens und abends beim Zähneputzen. Aber die guten werden dabei gleich mit beseitigt. Es überlebt immer so eine Restbesatzung hinten auf der Zunge, wo man nicht dran kommt. Von da aus breiten die sich dann nachts alle wieder aus. Und da hat das Fraunhofer-Institut sich vor 10 Jahren schon, glaube ich, gedacht, Mensch Leute, wir müssten mal eine Zahnpasta entwickeln, die nur die Schlechten bekämpft und die Guten in Ruhe lässt. Die ist mittlerweile auch auf dem Markt. Und in der Richtung würde ich mir auch wünschen, dass man eine andere Seife entwickelt, die eben nur die Krankheitsbakterien bekämpft, andere Antibiotika entwickelt, die nur die schlechten Bakterien im Darm bekämpft, die man eben nicht haben möchte, ne, oder im Körper insgesamt. Im Moment haben wir lauter so Dampfhammerpräparate, aber da tut sich gerade was.
Sie haben ein schönes Beispiel in Ihrem Buch, wie ich finde, wenn man in einer Bar ist und zum Beispiel aus den gemeinsamen kleinen Schälchen ein paar Chips oder ein paar Nüsse gereicht bekommt. Und die werden immer wieder nachgefüllt und alle greifen mal rein und jeder nimmt sich so 1-2 Nüsse oder 1-2 Chips. Das ist so ein Verbreitungsmechanismus, wo sich beispielsweise auch ganz tolle Sachen einfangen lassen. Also Keime plus Salmonellen plus alles, was noch dazukommt. Sind wir dem hilflos ausgeliefert von Natur aus?
Natürlich nicht. Ja, übrigens das, was Sie als Plus genannt haben, da kommen auch noch jede Menge Urinspuren dazu. Es gibt da schöne Studien mit Sensoren auf Toiletten, wo man einfach weiß, dass teilweise 60% der Leute sich nicht die Hände waschen nach der Toilette. So, und die trifft man dann an der Bar wieder und die greifen dann alle schön in die Schalen rein. Da gibt es Studien dazu, ja, wie sich das dann alles verbreitet. Und die Studienautoren haben darauf hingewiesen, man möge doch bitte in solchen Bars nur kleine Portionen rausgeben und die Schälchen logischerweise hinterher dann spülen. Also da verbreitet sich einiges. Jetzt könnte man sagen, ja Leute, so schlimm ist das doch alles nicht, auch mit der Hygiene. Naja, also wir haben alleine in Deutschland pro Jahr 65 Millionen Durchfallerkrankungen. Ne? Und die sind eben teilweise, nicht alle, manche sind auf Viren zurückzuführen, aber etliche eben auch auf Bakterien, die auf solche und andere Art und Weise den Weg in unseren Körper finden.
Eine Frage, die von Sabine Lüttke-Becker kommt, hier bei SR Kulturfragen an den Autor Peter Wohlleben. Unsere Welt ohne Bakterien ist nicht denkbar. Das ist mittlerweile wohl vielen Menschen bekannt. Was denken Sie, Herr Wohlleben, über die Rolle von Bakteriophagen, also bakterienfressende Viren?
Ja, also das ist eine schöne Frage. Viren sind die größten Feinde von Bakterien. Also Bakterien haben natürlich alle möglichen Feinde, auch Pilze und so weiter. Aber diese Bakteriophagen, also diese Viren, die sind ja hochspezialisiert auf jeweils bestimmte Bakterienarten. Und die kann man sich zunutze machen. Die kann man sich zunutze machen. Das wäre zum Beispiel so ein Medikament, wo man sagt, ich möchte jetzt gegen, ich sage jetzt mal, Tuberkulose vorgehen. Dann setze ich ein bestimmtes Virus ein, was nur diese Tuberkulosebakterien befällt. Das geht auch. Blöderweise sind Bakterien aber sehr pfiffig. Die basteln ja, wie gesagt, in ihrem Erbgut rum. Die können sehr schnell darauf kommen, dass sie die DNA der Viren zerstören, zerschneiden und Teile davon bei sich einbauen und werden so immun. Und das geht halt innerhalb kürzester Zeit. Also müsste man laufend neue Viren designen, um diese speziellen Bakterien auszulöschen. Das geht möglicherweise mit KI heutzutage sehr viel schneller, aber man muss es halt immer ein bisschen auch testen, weil da sind wir im Bereich gentechnischer Veränderungen. Also das ist, man sieht schon, ganz schwer abzuwägen. Dampfhammermethode, Antibiotika oder wir nehmen Bakteriophagen, also diese speziellen Viren, halten unseren Körper frei von Nebenwirkungen, aber man müsste eben alle paar Wochen ein neues Medikament entwickeln.
Eine weitere Frage.
Die bösen Bazillen, die sind schuld an den Krankheiten, wissen wir seit Robert Koch, und das macht uns Angst. Diese Angst hat sich gelegt seit der Entwicklung der Antibiotika und nun kommen die resistenten Keime in den Krankenhäusern im Abwasser. Gegen die haben wir natürlich auch ein Bekämpfungsmittel gefunden, die Bakteriophagen. Frage, wie weit ist diese Technik entwickelt und vor allem, welches sind die Nebenwirkungen?
Also da geht die Frage nochmal weiter, auch gerade gegen diese resistenten Krankenhauskeime, Bakteriophagen hatten wir gerade als Thema. Wie weit ist das schon bekannt und vor allen Dingen auch die Nebenwirkungen? Spannende Frage.
Ja, also Bakteriophagen einsatzbereit in größerem Stil nicht, ne, weil das einfach wie Hase und Igel Wettlauf ist. Zu antibiotikaresistenten Bakterien muss man Folgendes sagen. Bakterien haben ja Antibiotika erfunden. Also es ist ja nichts Neues. Deswegen findet man zum Beispiel in Höhlensystemen, die seit Jahrmillionen von der Erdoberfläche abgeschnitten waren, multiresistente Keime, wo man sagt, wie geht das denn? Ne, die haben noch nie Kontakt mit irgendwelchen Krankenhäusern oder so. Ja, aber das gibt es auch von Natur aus. Es gibt von Natur aus multiresistente Bakterien. Deswegen ist es nicht so schlau, wenn man Permafrostböden auftauen lässt durch den Klimawandel und lauter so ein Zeug. Da kommen Bakterien raus, die sagen, Antibiotika kann ich, eine Reserveantibiotika kann ich auch. Was wir zusätzlich machen durch die Massentierhaltung, wird überall Gülle rausgebracht in riesigen Mengen. Und darin sind auch enthalten antibiotikaresistente Bakterien. Es werden jetzt zum Teil sogar Reserveantibiotika in den Ställen verfüttert. Und selbst wenn die Bakterien sterben, viele leben ja, das sehen wir ja im Trinkwasser, wenn da Chlor zugesetzt wird, da winken immer die Güllebakterien und sagen, guck mal, wir haben es bis ins Trinkwasser geschafft. Aber selbst wenn nicht, nur Schnipsel von diesen Genen reichen schon aus, wenn die im Boden sind, dass sich wilde Bakterien sagen, ach Mensch, das baue ich mir ein. Na, cool, habe ich gefunden, baue ich mir ein. Und mittlerweile ist es sogar amtlich eine eigene Schadstoffklasse, Antibiotika-resistente Gene. Also nur diese Genschnipsel ist eine eigene Schadstoffklasse mittlerweile in den Böden.
Das bringt uns zu dem Thema Ökologie und Bakterien im weitesten Sinne. Sie haben es gerade angesprochen, wenn ich nun schaue, wie wir Lebensmittel, Grundnahrungsmittel produzieren. Welche Rolle spielen da auch Bakterien, die im Dünger beispielsweise sind und die sich auswirken nicht nur auf den Menschen, sondern vor allen Dingen auch zuerst mal auf den Boden? Ja, da geht es ja auch ganz, ganz groß drum, weil Boden ist eigentlich alles. So schreiben Sie zumindest.
Genau, also ohne Boden könnten wir gar nichts produzieren, ne? Gäbe es die Menschheit so nicht. Da machen Bakterien schon mit. Es gibt Bakterien, die Steine fressen. Also die machen Boden. Also Bakterien können ja eigentlich alles fressen. Die können auch radioaktives Material, also wirklich hochstrahlendes Material fressen. Es gibt spezielle Bakterien dafür. Also die haben eigentlich gelernt, irgendwie alles zu verwerten. So, es geht bei der Bodenentstehung los. Dann, wenn wir an die Pflanzen denken, Pflanzen spenden Zuckersaft. Also da geht es jetzt gar nicht um die Bakterien, die in den Pflanzenzellen sitzen, sondern auch außen an den Wurzeln sitzen Bakterien, die mit den Pflanzen kooperieren und die kriegen dafür Zuckersaft. Und wenn die merken, meiner Pflanze fehlt was, dann versuchen die das zu organisieren. Also das kann sein, dass sie zum Beispiel auch Krankheitserreger abwehren. Das spielen sie so eine Art Wachhund, schlagen Alarm und dann kann die Pflanze schon mal die Immunabwehr hochfahren. Die blocken auch Schwermetalle ab. Also es ist gerade in Gegenden, wo das Grundwasser Arsen verseucht ist. Das haben wir in Indien, Bangladesch zum Beispiel viel. Deswegen haben wir in Reis übrigens auch relativ viel Arsen. Sollte man jetzt nicht jeden Tag essen. Da gibt es aber auch Bakterien, die halten den Pflanzen solche Sachen vom Hals. Es gibt Bakterien, kennt man vielleicht noch aus der Schule, diese Knöllchenbakterien, die Luftstickstoff in Stickstoffverbindungen umwandeln, die die Pflanze nutzen kann. Also Stickstoff ist ja Dünger, ne? Das ist ja typische Dünger, der rausgefahren wird, Mineraldünger. Das machen viele Bakterien von Natur aus, um ihre Pflanzen zu düngen, damit die eben besser wachsen und noch mehr Zucker produzieren können. Also wir sind überall dabei und versuchen, dem ganzen Grün da draußen zu helfen.
Aber eben werden auch beispielsweise durch Überdüngung dann zur Gefahr.
Ja, also Überdüngung, das hat der Mensch gemacht. Also von Natur aus ist Stickstoff extreme Mangelware. Also wir haben in der Atmosphäre haben wir viel Stickstoff, über 70% mit unserer Luft sind ja Stickstoff, damit können Pflanzen aber nichts anfangen. Und in den Böden ist es wirklich extreme Mangelware. Früher gab es das kaum. Deswegen sind Ökosysteme heutzutage mit Stickstoffdüngung, aber auch mit den Stickoxiden aus den Auspuffgasen zum Beispiel, die sind tatsächlich dadurch überdüngt. Von Natur aus war es ein Segen für Pflanzen, ein bisschen Stickstoff zu bekommen. Und so gibt es zum Beispiel so tolle Geschichten aus den USA und Kanada im pazifischen Norden. Da profitieren Waldökosysteme von Lachsen, die in den Flüssen aufsteigen. Die werden dann von Bären gefressen. Die Bären verrichten ihr großes Geschäft hinter den Bäumen. Und so haben die Bäume bis zu 80% ihres Stickstoffs aus Fischen. Ne? Also das war früher ein wichtiger Dünger. Mittlerweile, Sie haben vollkommen recht, ist unsere Landschaft völlig überdüngt. Also mit Gülle, mit Mineraldünger, mit Stickoxiden eben aus Verbrennungsprozessen. Aber das hat es früher so nicht gegeben. Stickstoff war quasi das grüne Gold.
Sonja Kolling-Bost hat eine Frage aus St. Ingbert. Vielen Dank dafür. Können Bakterien beim Abbau von Mikroplastik helfen?
Das tun sie tatsächlich schon. Also natürlich nicht, um uns zu helfen, sondern Bakterien überlegen sich ja ständig, was können wir noch für Blödsinn anstellen, wo kriegen wir noch Nahrung her? Und Plastik ist aus Erdöl und Erdöl ist, jetzt sagen wir mal ganz despektierlich, Leichenwasser. Das ist ja von toten Organismen. Und das haben wir dann in irgendwelche komischen Formen gepresst, aber es sind immer noch Kohlenwasserstoffe aus Lebewesen. Die sind natürlich besonders glatt, besonders gut verschlossen, da kommen Bakterien nicht so leicht dran. Aber man hat jetzt festgestellt, ne, Bakterien sind ja findig, zum Beispiel auf diesen Müllwirbeln im Pazifik, gibt es ja riesen Plastikwirbel, dass da auf einmal Bakteriengemeinschaften auftauchen, die anfangen, dieses Plastik abzubauen. Man hat sowas in Abfallbeseitigungsanlagen festgestellt, ne, mit PET-Flaschen. Also da kommt gerade was in Gang. Da muss man immer warnend den Zeigefinger heben. Also sie werden jetzt nicht alle Umweltsünden von uns beheben. Das werden sie sicher nicht. Aber sie haben, wie man neuerdings festgestellt hat, Plastik tatsächlich schon als Nahrungsquelle entdeckt.
Das heißt, wir können weiterhin schön Plastik zum Wegwerfprodukt, ja, ich sag mal, nutzen und die Bakterien regeln es dann und retten den Planeten, weil wir es nicht hinkriegen? Oder ist das jetzt ein bisschen übertrieben?
Das ist natürlich übertrieben. Ne? Also das sollte man natürlich auf gar keinen Fall tun. Also Mikroplastik ist wirklich ein riesen Problem. Übrigens stammen nennenswerte Teile aus dem Abrieb von Autoreifen. Ne? Das haben viele Leute gar nicht auf dem Schirm. Das Reifenprofil wird immer dünner. Das Zeug fliegt dann eben durch die Gegend. Das taucht mittlerweile überall auf, auch in unserem Körper, verursacht Entzündungen und so weiter. Also das ist ein wirklich ernstzunehmendes Problem. So schnell können die gar nicht alle aufräumen, die Bakterien. Es ist nur tröstlich zu wissen, dass das irgendwann auch mal abgebaut werden kann. Die Forschung ist allerdings noch nicht so weit, welche Bedingungen müssen dazu herrschen. Das eine waren ja die Müllwirbel im Pazifik, das andere sind Abfallbeseitigungsanlagen. Aber wie das in Böden ist, das ist halt schlecht erforscht. Da ist es in tieferen Schichten kälter und je kälter es wird, desto langsamer laufen Prozesse ab. Nur mal als Beispiel, in großen Tiefen gibt es Bakterien, die teilen sich nur einmal, so geschätzt, einmal pro 1000 Jahre. Also sie werden immer langsamer und die Prozesse laufen immer langsamer ab. Also lange Rede, kurzer Sinn, nein, wir müssen fest auf die Bremse treten bei Mikroplastik. Nur bei dem, was schon draußen ist, da können Bakterien helfen.
Übrigens, Bakterien, die zerfressen auch oder wandeln das Wrack der Titanic um. Ein Thema bei Peter Wohlleben, wo wir gerade in der Tiefe unterwegs waren. Bakterien, die heimlichen Helden, ist heute unser Thema hier bei SR Kultur, Fragen an den Autor. Eine weitere Frage.
Der Autor hat mehrfach gesagt, dass die Bakterien koordiniert vorgehen. Er wählte sogar den Begriff, sie jagen wie ein Wolfsrudel. Dazu ist jedoch eine hohe Form differenzierter Kommunikation notwendig. Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, auch das ist erforscht. Bakterien kommunizieren nicht mit Schallwellen. Ich glaube, da wäre es sehr unangenehm laut bei den vielen Billionen Bakterien, die allein bei uns überall drauf sitzen. Die kommunizieren chemisch. Also die tauschen Stoffe aus. Das machen übrigens ganz viele Lebewesen. Selbst der Mensch macht das, ne? Über Geruch zum Beispiel. Ne? Das muss nicht alles mit Schallwellen sein. Also wir sind halt sehr in der Kommunikation Augen fixiert, Schallwellen fixiert. Aber in der Natur ist sehr, sehr weit verbreitet chemische Kommunikation. Das machen zum Beispiel Pflanzen, sehr, sehr weit verbreitet. Und Bakterien machen das auch. Da gibt es eigene Sprachen. Es gibt aber auch sowas wie internationale Begriffe sozusagen, chemische, also die zwischen verschiedenen Bakterienarten funktionieren. Also das läuft alles sehr, sehr koordiniert ab. Allerdings auf kürzeste Distanz, logischerweise, weil wenn man Chemikalien austauscht, da muss man schon in engen Kontakt kommen.
Und da könnte man vielleicht auch nochmal, was ja auch Ihr Spezialthema ist, zum Thema Wald und Bäume kommen. Da geht es ja gerade, nehmen wir mal das Eschensterben, ja. Das wird durchaus geregelt durch Bakterien und deren Art der Kommunikation.
Genau, also da sollte man aufpassen, das ist ein schönes Beispiel. Wir gucken bei Wald immer gerne auf Bäume. Ist ja logisch, die sind auch besonders groß. Aber ein Wald ist ein Ökosystem und wenn wir an Anpassungsstrategien denken, dann müssen sich gar nicht unbedingt die Bäume anpassen, sondern vielleicht die Bakterien, die ihnen helfen. Nur mal so als Größenordnung, in einer Handvoll Waldboden, 30 Gramm, das ist eine Studie aus Norwegen, gibt es geschätzt 1 Million verschiedene Bakterienarten. 1 Million. Also nur mal zum Vergleich. Wissenschaftlich beschrieben sind weltweit so 1,5 Millionen Tierarten. Und in einer Handvoll Waldboden habe ich schon geschätzt 1 Million Bakterienarten. Und beim Eschentriebsterben, das ist ja so ein Pilz, wo genau der herkommt, weiß man nicht. Man vermutet aus Asien. Der verstopft die Leiterbahnen bei den Eschen und dann sterben die ab. Aber ein kleiner Prozentsatz überlebt. Und da hat man herausgefunden, das liegt wahrscheinlich an einem Bakterium, was seinen Stoffwechsel geändert hat und diesen Pilz jetzt bekämpft, um seinen Baum zu schützen. Also auch da sieht man schon erste Reaktionen.
Das heißt, es gibt eine Anpassung, eine Art von Evolution, Reaktion auf einen Zustand, weil man will das Problem irgendwie lösen.
Genau, also das ist ein schönes Beispiel auch nochmal für Evolution. Da reagiert ein Gesamtsystem. Wir sehen es ja auch bei der Trockenheitsresistenz unserer heimischen Baumarten. Die werden resistenter, wenn bestimmte Bakterien dazukommen, weil, so hat man herausgefunden, die bestimmte Gene auslesen können bei den Bäumen. Also unsere Bäume haben Strategien, die stammen zum Beispiel noch aus der spanischen Heimat oder italienischen Heimat während der Eiszeiten. Dort war es heißer, dort war es trockener. Und da sind die irgendwann zurückgewandert, diese Baumarten hier bei uns. Und diese Gene, diese Erinnerungen schlummern noch auf den Genen. Da kann man sich aber nicht aktiv dran erinnern. Sowas gibt's ja auch bei Menschen. Können wir nicht machen, können wir nicht aktivieren. Aber die Bakterien können das. Ne? Wenn ihr großer Kumpel schwächelt, dann gucken die nach, was hast du denn noch in deiner Bibliothek? Ach Mensch, guck mal, da in Spanien hast du doch damals oder deine Urgroßeltern ganz anders reagiert. Und dann aktivieren die diese Gene. Also die greifen sonst nicht in den Stoffwechsel ein, sondern aktivieren nur Fähigkeiten der Bäume, die sie schon längst haben. Und dann werden diese Bäume auf einmal trockenheitsresistent. Das ist wirklich ganz faszinierend.
Wenn wir dann in Sachen Waldumbau, wo wir als großes Thema ja mittendrin sind und auch Sie immer wieder gefordert haben, das muss ganz konsequent gemacht werden, dann eben die Frage nach den Bakterien stellen, kommt jetzt so ein bisschen wieder von der Seite rein, die werden das schon selber regeln.
Ja, also das ist, also mein Credo ist übrigens nicht den Wald umzubauen, weil das kann man nicht. Also wenn wir die Komponenten nicht kennen und die kennen wir nicht, dann kann ich ja nichts bauen. Das Einzige, was ich sehe, ist überall dort, wo aktiv manipuliert wird, wird es in der Regel schlechter. Das sehen wir ja gerade. Ne? Also die Plantagen, das sind ja überwiegend Plantagen, die sterben. Ne? Das sind Fichten, Kiefern, Douglasien, die sterben jetzt in großen Zahlen ab, weil sie einfach aus ganz anderen Ökosystemen kommen. Und wenn wir einfach sagen, ach, dann nehmen wir eine andere Baumart, nur weil wir das Ding Baum nennen, heißt das nicht, dass die Natur das als Baum sieht. Das sind Lebewesen, die überhaupt nicht in das Ökosystem passen, die schmecken den Bakterien, Pilzen und Insekten nicht. Und damit verändern wir etwas zu Ungunsten des Ökosystems. Und die heimischen Ökosysteme, also die schönen alten Laubwälder, die wir noch haben in Deutschland, da gibt es schöne Studien dazu. Eine nennt sich zum Beispiel grüne Inseln in einer sich aufheizenden Landschaft. Denen geht es noch relativ gut. Die können sich selbst organisieren. Die federn das im Moment mit Abstand am besten ab. Also die Originalsysteme, die breit aufgestellt sind, die sind im Moment noch recht gut unterwegs und überall dort, wo der Mensch eingreift, sei es durch Durchforstung, durch schweren Maschineneinsatz oder gar durch Austausch der Baumarten, da sieht's schlecht aus.
Was können wir dann tun? Weil diese Original, wie Sie sagen, heimischen Baumkombinationen oder Wald haben wir leider nicht mehr so viel.
Ja, wir könnten sie aber zurückkehren lassen. Also das ist ja das Problem. Wir tun viel zu viel. Dieser Planet leidet ja an zu viel Tun. Und wir denken immer bei Naturschutz, da müssen wir ganz besonders viel machen. Nein, wir wissen, dass Waldökosysteme sich am allerbesten selber regenerieren. Also wenn man da hier und da mal was pflanzt, das kann man machen. Aber gepflanzte Bäume zum Beispiel sind genetisch schon sehr eingeengt. Die kommen aus Baumschulen und aus Zuchtbeständen. Die heißen zwar offiziell anders, aber es sind im Prinzip Züchtungen mit beschädigten Wurzelsystemen, die nicht mehr tief wurzeln. Die erschließen die tieferen Wasserschichten nicht, werden noch trockenheitsanfälliger. Also überall dort, wo wir auch zugunsten der Natur manipulieren, sehen wir in der Regel, es gibt nur wenige Ausnahmen, sehen wir in der Regel schwache Ökosysteme. Also Wald kommt überall von selber zurück. Schauen Sie mal auf Fabrikschornsteine in irgendwelchen Industrieruinen, da wachsen Bäume raus und selbst nach wochenlanger Trockenheit gehen die nicht ein, wo wir sagen, wie machen die das? Und das ist immer ein schönes Beispiel, wenn sie es auf Fabrikschornsteinen noch können, dann können die das schon auch noch im Wald.
SR-Kultur mit Peter Wohlleben. Fragen an den Autor. Bakterien, die heimlichen Helden. Das ist unser Thema. Wir haben noch jede Menge weitere Fragen.
Wie, in welchem Ausmaß und durch welche Umweltschädigung zuvörderst sind auch Bakterien vom Artensterben betroffen?
Das ist eine sehr schöne Frage, die man gar nicht beantworten kann. Warum? Weil wir von 1 bis mehrere Milliarden Arten eben erst 20.000 kennen. Übrigens entstehen ständig neue Bakterienarten. Also wir kennen einfach fast nichts und deswegen kann man das leider schlecht sagen. Wir können es auf dem eigenen Körper bezogen, können wir es sagen. Wenn wir das mit Völkern, Kulturen vergleichen, die noch sehr ursprünglich leben, wie zum Beispiel mit den Yanomami in Brasilien, dann haben wir im Vergleich zu denen nur noch 40% unserer hauseigenen Bakterien. Also der Rest ist schon unserer Zivilisation zum Opfer gefallen. Zum Beispiel durch das viele Händewaschen, durch die Ernährungsweise und so weiter und so fort, haben wir schon 60% unserer eigenen Bakterien verloren im Darm. Ne? Und die sind eben extrem wichtig, weil die eben an unserer Hormonproduktion mit rumkurbeln, also unser Wohlbefinden aktiv steuern. Und wenn da über die Hälfte fehlt, ist das sehr, sehr ungünstig.
Das wäre jetzt genau der Punkt zu fragen. Sie schreiben darüber, Bakterien beeinflussen, ob wir Sport machen wollen oder lieber Sport schauen wollen. Also Radfahren oder Sofa und Radfahren gucken. Können Sie ja ganz aktuell bei der Tour de France auch machen. Aber wie kann das sein, dass Bakterien da eine Entscheidungsgewalt darüber haben, ob ich jetzt selbst rausgehe und selbst fahre oder mich eben in dem Sinne beradeln lasse?
Ja, also das ist in der Forschung mittlerweile recht gut belegt und es ist kaum zu glauben. Wir schauen uns erstmal an, das Nervensystem, das ist der Uni Kiel zufolge wahrscheinlich entwickelt worden im Tierreich, damit Bakterien mit ihrem Körper kommunizieren können. Also über diese Nervenbahnen können Bakterien zum Beispiel in unseren Hirnstoffwechsel eingreifen. Und die wollen ja was Gutes, jetzt bevor alle Angst kriegen, das ist gut. Die sitzen zum Beispiel im Darm und können über Nervenverbindungen direkt ins Belohnungszentrum in unserem Gehirn funken. Und wenn die merken, das tut meinem Körper gut, zum Beispiel wenn man Sport macht, das dauert allerdings so ungefähr 2 Wochen. Das nennt man den inneren Schweinehund überwinden. So lange muss man sich selber an der Kandare haben. Aber wenn die dann merken, wow, das ist cool, dann befeuern die Ausschüttung von Glückshormonen im Gehirn. Deswegen nennt man diese speziellen Bakterien auch gerne Glücksbakterien. Und wenn wir dann denken, wow, toll, ne, macht Spaß, Sport macht, ne, dann ist das eine direkte Folge dieser Bakterien. Übrigens die Gegenprobe, das kann man studientechnisch auch sehr schön nachweisen, wenn man Antibiotika nimmt und diese kleinen Cheerleader zum Hintereingang rausfegt, ne, dann lässt die Motivation, Sport zu treiben, bis zu 8 Monate nach, bis sich das wieder reguliert hat. Also das wäre übrigens für mich auch ein ernst gemeinter wichtiger Hinweis bei der Einnahme von Antibiotika, dass man den Leuten dazu sagt, Leute, das kann auch eure Stimmung ändern und auch eure Motivation kann da erheblich nachlassen.
Weil eben der Magen, der Darm mit dem Hirn zusammenhängt.
Genau, weil das alles rausgefegt wird. Ne? Und ähnliche Effekte sehen wir übrigens auch bei der Nahrung. Wenn man das schafft, das ist eine Studie der Uni Leipzig, 2 Wochen lang verstärkte Rohkost zu essen, dann fangen die Bakterien an, das Gehirn zu beeinflussen. Das sieht man im MRT, dass dann, wenn man dann zum Beispiel Bilder von Hamburgern gezeigt bekommt und Rohkost, dass man dann eher bei Rohkost anspringt, beziehungsweise die entsprechenden Gehirnregionen. Also dass die Vorlieben sich dann auch so beeinflussen lassen. Also die helfen dabei, unseren Körper gesund zu halten. Und das Schöne ist, man kann die eben auch trainieren. Also entweder durch mehr Sport, und zwar nicht nur die Glücksbakterien, sondern da kommen wir wieder auf die Zellbakterien zurück. Leute, die Sport machen, die sagen ja, ich will meinen VO2-Max, also Sauerstoffsättigung im Blut, optimieren. Oder ich möchte Ausdauertraining machen. Mhm, genau. Immer dann kriegen diese Zellbakterien, diese Mitochondrien einen Impuls, um sich zu teilen, weil sie merken, ey, mein großer Körper braucht noch mehr Treibstoff, dann müssen wir unsere Mannschaft entsprechend aufstocken. Also das passiert dann tatsächlich.
Reinhard Scharm fragt nochmal nach zum Thema Makrobiom, dass die psychische Gesundheit durch bestimmte Ernährung positiv beeinflussbar wäre, Fragezeichen. Umgekehrt vielleicht auch eine Erklärung dafür, dass nicht jedes Psychopharmaka bei jedem Menschen anschlägt.
Ja, sehr schön. Stimmt genau. Da gibt es übrigens auch Zusammenhänge, die man stark vermutet mit ADHS. Da ist das Darmmikrobiom verändert. Das hat man beim Menschen, es gibt natürlich keine Versuche am Menschen, aber man hat das bei Mäusen sehr gut belegen können, dass wenn man ein entsprechendes Mikrobiom, Darmmikrobiom von Mäusen, die ähnliche Symptome zeigen, sowas gibt es ja auch bei Mäusen, auf Mäuse überträgt, die das noch nicht gezeigt haben, dass sie dann genauso reagieren. Also da scheinen große Zusammenhänge zu bestehen. Da wird dran geforscht. Aber weil man das halt lange nicht auf dem Schirm hatte, ist die Forschung da eben noch nicht so sehr weit.
Eine weitere Frage.
Gibt es ein Nahrungsergänzungsmittel, die ein Defizit ausgleichen kann, wenn man zu wenig Bakterien hat, die für uns nötig sind?
Auch eine sehr schöne Frage. Das hat man ja häufig nach Antibiotika-Einnahme, dass man dann irgendwelche Probiotika, irgendwelche Kapseln nimmt oder so. Also da gibt es eine Studie dazu, die haben das untersucht. Da gibt es drei Varianten. Einmal nach Antibiotika-Einnahme gar nichts machen, dann Probiotika nehmen, das sind so Kapseln, oder eine Stuhltransplantation. Klingt ein bisschen unappetitlich, aber das wird entsprechend aufbereitet. Also das ist nicht so schlimm, wie es sich anhört. Also am erfolgreichsten ist tatsächlich eine Stuhltransplantation, also von Menschen, die ein gesundes Darmmikrobiom haben. Dann hat man sofort wieder ein gut funktionierendes. Und die anderen beiden Varianten, gar nichts machen oder diese Kapseln schlucken, da hat diese Studie ergeben, es macht keinen Unterschied. Also wir haben ja so eine Art Wächter, das ist unser Magen mit der Salzsäure. Und der Magen entscheidet, was lasse ich durch oder nicht. Das klappt natürlich nicht immer, sonst könnte man sich nicht mit irgendwelchen Erregern anstecken, die Durchfall erzeugen oder so. Aber in den allermeisten Fällen ist das die Barriere, die sagt, lasse ich durch oder lasse ich nicht durch. Und eine Wiederbesiedlung findet ja auch so statt, weil wir ständig in Kontakt mit anderen Menschen sind, mit Lebensmitteln und so weiter. Und das geht ungefähr genauso schnell.
Aber es gibt jetzt nicht die eine Tablette, die irgendwann kommt, die Tagesdosis Bakterien für rundum Wohlfühlen.
Nee, und zwar deswegen nicht, weil wir kennen ja gar nicht alle Bakterien. Also wir schauen nur auf unsere Hände. Wir gucken jetzt gerade auf den Darm, aber schauen wir mal auf unsere Hände. Da alleine hat man 4.500 Bakterienarten entdeckt. Und jeder Mensch davon hat aus diesem 4.500 Konglomerat so ungefähr 160 eigene. Also jeder Mensch hat individuell zusammengesetzte Bakterienarten. Und übrigens, rechte und linke Hand unterscheiden sich noch zu 87%, weil das weiß kein Mensch, warum das so geregelt ist. Und daran sieht man aber sehr schön, im Darm ist das ähnlich. Also Menschen sind nicht vergleichbar. Also wenn jetzt alle Menschen dieselben Tabletten nehmen würden, dann wären wir quasi in Bezug auf die Bakterien nachher alle wie geklont. Das kann es auch nicht sein. Und wenn wir sehen, dass die auf die Persönlichkeit einen großen Einfluss haben, dann würde sich auch das ist jetzt reine Fantasie, aber auch möglicherweise angleichen. Also aus meiner Sicht, nach allem, was man heute weiß, wäre das gar nicht wünschenswert.
Gibt es inzwischen ein KI-System, das in der Lage ist, Bakteriensysteme zu entwickeln, die die Schädlichkeit von anderen Bakterien bzw. von Käfern zu verhindern?
Also KI ist generell, wir kennen es ja übrigens auch aus der Impfstoffforschung, ne? Da geht es ja mehr um Viren bzw. kleine Genschnipsel, die man herstellt. Da spielt KI eine ganz große Rolle generell in der Forschung, natürlich auch in der Bakterienforschung. Aber da ist Forschung auch schon anders unterwegs. Dazu bräuchte man übrigens gar keine KI, sondern man kann einfach mal mit NI, also natürlicher Intelligenz, dran gehen. Das hat man an der Charité in Berlin gemacht. Dort hat man mal geschaut, wenn ich Krankenzimmer desinfizieren möchte, das kann ich mit Chlorlösung und anderen scharfen Desinfektionsmitteln machen, oder ich nehme gute Bakterien, die man ja schon kennt, tue die ins Putzwasser und wische damit die Oberflächen ab. Und damit verdränge ich schlechte Bakterien genauso effizient wie mit Chemie. Also von daher, man könnte einfach mal ein bisschen Grips einsetzen und sagen, Leute, wen wollen wir eigentlich bekämpfen? Dazu bräuchte ich keine KI, weil wenn ich Also KI würde man ja einsetzen, also bei einer normalen Forschung, gibt ordentlich Forschungsfortschritte, aber wenn ich es einsetze für die Gentechnik, dann muss ich sagen, wir haben so wenig Ahnung, ich bin ein absoluter Gegner von Gentechnik, weil Bakterien, was die nachher daraus machen, das wissen wir nicht, das ist alles nicht erforscht, weil wir ja 99,99% der Arten gar nicht auf dem Schirm haben.
Wo kann ich KI einsetzen, um auch ja, dieses Wissen zu erweitern? Sie sagen gerade immer, diese 99,9%, die kennen wir noch nicht. Kann KI helfen, die kennenzulernen?
Jein. Also KI, also man hat computergestützte Verfahren, das nennt sich, das ist so eine Technik, ich nehme zum Beispiel eine Bodenprobe, schmeiße die in einen Brüter, da wird automatisch die DNA vervielfältigt und ein Computer, zum Beispiel auch KI gestützt, kann dann sagen, habe ich in meiner Datenbank diese Genschnipsel? Dann ist das die und die Art, oder habe ich nicht in meiner Datenbank? Und zwar so und so viele verschiedene habe ich nicht in meiner Datenbank. So kommt man überhaupt drauf, wie viele Bakterienarten es in so einer 30 Gramm Bodenprobe gibt. Die kann ja kein Mensch auseinanderhalten. Das kann man tatsächlich computergestützt machen. Aber wir wissen dann leider immer noch nicht, was machen die denn überhaupt? Dazu müsste man so eine Art Interaktionsbeobachtung machen. Und das Riesenproblem bei Bakterien ist, also wenn ich KI einsetzen möchte, muss ich einen Computer haben, muss ich die Bakterien quasi zum Computer bringen. Die meisten Wildbakterien kann man nicht im Labor halten. Das ist ein Riesenproblem, ne, dass wir nur wenige Arten überhaupt beobachten können.
Ein Punkt bei Ihnen ist natürlich auch der Blick in die Zukunft in Ihrem Buch Bakterien, die heimlichen Helden. Da geht es um Heilmittel auch unter anderem. Und vielleicht wenden wir den Blick gegen Ende der Sendung nochmal in diese Richtung. Ein Heilmittel könnte aus Ziegenmist mittlerweile entstanden sein. Das hat mich doch ein klein bisschen verwundert. Was ist da der Zusammenhang und welche Rolle spielen in diesem Ziegenmist die Bakterien?
Ja, also Bakterien spielen natürlich bei Pflanzenfressern eine Riesenrolle bei der Verdauung, ne? Ganz klar. Und ich fand das auch witzig, weil wir schauen immer, denken immer, im Regenwald, da gibt es doch so viel zu entdecken. Nee, man kann auch mal gucken, was bei Ziegen hinten rauskommt und schauen, was haben wir denn da eigentlich drin? Und da gibt es Bakterien, die ein hochwirksames Gift produzieren, was sich gegen Krebs einsetzen lässt. Also das Gift ist wirklich so hochwirksam, dass man auch im Labor nur allerkleinste Mengen herstellen kann, weil ansonsten das Laborpersonal tot umfällt. Aber das zeigt sich zumindest in Versuchen als hochwirksam gegen Krebs. Und dann sieht man, weil Bakterien sich schon seit Milliarden von Jahren mit feindlichen Fremdorganismen auseinandersetzen müssen und weil sie so intelligent sind und gleichzeitig so stark an sich selber rumbasteln können, haben die irre viele Sachen erfunden, gerade in diesem biochemischen Bereich. Da sollte man viel genauer hingucken. So Ziegenmist, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre, glaube ich, auch der letzte Ort gewesen, wo ich persönlich nach neuen Medikamenten gesucht hätte. Aber da ist auch deutsche Forschung fündig geworden. Da wird gerade was entwickelt.
Die Sorazol Z1, um das nochmal genau zu benennen. Darum geht's. Muss ich jetzt um jeden Ziegenmisthaufen einen weiten Bogen machen? Weil Sie haben gerade vorhin gesagt, selbst kleinste Mengen dieser Bakterien lassen das Laborpersonal verenden. Das klingt jetzt gefährlich.
Nein, also diese Substanz, ne, also das tragen die Bakterien ja in sich. Ne? Also zum einen würde ja kein Mensch auf die Idee kommen, Ziegenmist zu essen. Und zum zweiten ist diese Substanz darin gar nicht so konzentriert. Das wird dann im Labor aufbereitet für die Versuche. Also es wird im Prinzip künstlich erzeugt. Draußen die Bakterien im Ziegenmist sind ungefährlich. Ich glaube, da würde ich mir eher Gedanken machen über Parasiten und solche Sachen.
Eine weitere Frage an Peter Wohlleben.
Was kann der Autor Herr Wohlleben zum Volvox Globator sagen, der potenziell unsterblich ist?
Da müsste ich überlegen, weil ich gar nicht weiß, was das sein soll. Ich weiß nicht, Herr Marmet, ob Sie das wissen.
Ich bin da auch nicht der Experte für. Aber das Thema unsterbliche Bakterien, das ist in Ihrem Buch ja durchaus mit drin. Sind die unsterblich? Können die das sein? Was mich fasziniert hat, ist vor allen Dingen die Erkenntnis, die können ganz lange schlummern und dann sind sie auf einmal wieder voll funktionsfähig.
Also prinzipiell sind die unsterblich, die können sich einkapseln in Dauerstadien. Das älteste Bakterium, also Individuum, was man gefunden hat, hat man in einem Salzkristall eingeschlossen gefunden, in einem Alter von 250 Millionen Jahren. Also das hat sicher den Rekord aller Lebewesen geknackt. Hätte theoretisch auch noch weiter darin schlummern können, wenn das nicht Forscher da rausgeholt hätten. Also Bakterien, ja, sind prinzipiell unsterblich, weil sie sich ja auch teilen. Also die können durchgehend weiterleben. Als Kopie, ja, ist aber die Frage, wer ist das Original, wer ist die Kopie? Also die haben es drauf. Also die haben kein eingebautes Verfallsdatum.
Letzte Frage an Sie, Herr Wohlleben. Homo sapiens haben wir schon so ein bisschen geklärt, ist eigentlich Homo vehiculum bacterium. Und Sie schreiben davon, dass Respekt und Empathie, um das nochmal abzurunden, auch gegenüber den Bakterien und natürlich gegenüber der Schöpfung, alles, was uns so umgibt, helfen kann, auch mit diesen Bakterien besser zu leben, besser zu Rande zu kommen.
Ja, Respekt, genau. Also Respekt und vielleicht ergänze ich noch Demut. Wenn man weiß, dass die überall die Fäden ziehen und zwar in der Regel zu unserem Wohl und wenn man gleichzeitig weiß, dass wir einen Großteil dieser ganzen Arten gar nicht kennen, dann sollten wir mit Ökosystemen einfach vorsichtiger umgehen. Was wir dringend brauchen, Nahrungsmittelproduktion, alles gut, aber wir haben einfach zu viel Fläche für unsere eigenen Bedürfnisse an uns genommen und zu wenig der Natur gelassen für unverstandene Prozesse, von denen wir aber abhängen. Ne? Luft, Wasser, Klima und so weiter, das regeln diese kleinen Knilche und wir sollten ihnen ausreichend Platz übrig lassen.
Vielen Dank, Peter Wohlleben. Heute war er zu Gast bei SR Kulturfragen an den Autor. Ihnen alles Gute, Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Marmit.
Bakterien, die heimlichen Helden, wie sie uns Menschen prägen und die Natur beeinflussen, 318 Seiten im Malik Verlag, 23 Euro. Das Buch geht heute an Margret Ihl, an Reinhard Scharm und an Waltraud Winter. Allen vielen Dank fürs Fragen stellen. Können Sie gerne nochmal übernächste Woche dann Mojib Latif zum Thema Wasser, das bedrohte Element, wie wir unsere Lebensgrundlage zerstören. Auch ein sehr wichtiges Thema natürlich in diesem Zusammenhang. Nächste Woche gibt es eine Wiederholung, können Sie natürlich auch gerne einfach anhören. Reinhold Beckmann mit Enne und ihre Brüder, die Geschichte meiner Mutter, nächste Woche bei Fragen an den Autor. Mein Name ist Jochen Marmit, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen entspannten Sonntag und tschüss.
Soweit Fragen an den Autor. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, dann können Sie uns auf ARD Sounds abonnieren. In der App oder im Browser. Da finden Sie auch viele weitere Ausgaben. Informationen über unsere künftigen Themen auch auf srkultur.de. Wenn Sie unseren Gästen Fragen stellen und die Chance haben möchten, Sachbücher zu gewinnen, senden Sie Ihre Beiträge unter WhatsApp 0681 65 100, gerne eine Sprachnachricht oder E-Mail fragenandenautor@sr.de. Und jetzt haben wir noch einen ARD Sounds Podcast-Tipp für Sie.
Lust auf noch mehr Wissen und vor allem auf die spannende Forschung aus Naturwissenschaft und Technik? Da haben wir etwas. Den Podcast von IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir fragen nach, wie reisen wir künftig ins All? 3, 2, 1. Wie speichern wir neue Energie? Und was bedeuten die Fortschritte der künstlichen Intelligenz? Begleitet uns auf abenteuerliche Expeditionen. Grabt euch mit uns durch aktuelle Studien. Schaut mit uns kritisch hin. Wir tauchen tief ein. Und machen auch vor komplexen Themen nicht Halt. Denn Wissenschaft geht uns alle an. Sie prägt unsere Gegenwart und entscheidet über unsere Zukunft. IQ, Wissenschaft und Forschung, weil eure Neugier zählt.